In Hamburg wurde vor 2,5 Jahren die sogenannte Forschungs- und Arbeitsstelle Erziehung nach bzw. über Auschwitz gegründet. Erziehung bedeutet pädagogische Auseinandersetzungen mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust. Ich habe den Leiter der Forschungsstelle, Matthias Heil, gefragt, wie diese pädagogische Auseinandersetzung konkret aussieht und worauf sie abzielt.
Wir bemühen uns bei unserer Arbeit, die Zuschauer in den Blick zu nehmen. Der israelische Historiker Yehuda Bauer hatte einmal als zentrale Lehre aus der Geschichte des Holocaust gezogen, zum einen, du sollst kein Täter sein, zum zweiten, du sollst kein Opfer sein, vor allem aber sei kein Zuschauer oder bleib kein Zuschauer. Und wir versuchen mit Jugendlichen darüber zu sprechen, wie aus Zuschauern, aus ganz normalen Menschen, Täter, aber auch Helfer der Opfer geworden sind und versuchen natürlich auch verstärkt diese Position auf die Retter, auf die Helfer zu setzen, die die Empathie gezeigt haben mit den Verfolgten.
Kennen Sie denn konkret Möglichkeiten, wie man vom Zuschauer zum aktiven Helfer werden kann einerseits, aber auch wie man zum aktiven Helfer gegen Rechtsextremismus werden kann andererseits?
Also für die historische Situation ist das natürlich interessant, solche Gestalten wie Oskar Schindler, die anfangs sich erstmal von der Zuschauerschaft sogar in eine Täterschaft begeben haben als Profiteur der Arisierung, als Mitglied der NSDAP, der aber dann irgendwann die humane Orientierung gezeigt hat mit Blick auf seine Juden, wie er sagte, und dann zum Retter geworden ist. Und ich glaube, dass dieses ambivalente Verhalten eigentlich auch für Jugendliche spannender ist, als wenn man jetzt die Täter einerseits diabolisch zeichnet, andererseits die Retter und Helfer als die engelsgleichen Gestalten. Und für die aktuelle Situation ist diese Situation von Täterschaft, Zuschauerschaft und Opferschaft vielen Jugendlichen ja, ich sag mal, auf einem ganz niedrigen Level auf dem Schulhof schon bekannt. Es gibt häufiger Situationen, wo man Zuschauer ist, wo man möglicherweise auch Täter oder Opfer wird. Und diese Frage, wie Zuschauer sich für das eine oder andere entscheiden, beziehungsweise auch durch Verhalten das unmöglich machen, dass es zu Taten oder Untaten kommt, das ist ausgesprochen interessant für die pädagogische Arbeit.
Das ist ja möglicherweise ein ganz schmaler Grat, auf dem sich entscheidet, wird man zum Zuschauer, wird man zum Mittäter oder auch nicht, wendet man sich dagegen. Wie können Sie denn Jugendliche auf diesen Moment vorbereiten? Worauf ziehen Sie da hin?
Ich denke mir, dass es wichtig ist, dass Jugendliche auch die Unsicherheit, die Ambivalenz merken, auch das zugelassen ist. Ich glaube, dass solche Rollenspiele wie wie verhältst du dich, wenn Skinheads in der S-Bahn eine zum Beispiel türkische Familie angreifen, ganz häufig dazu die Jugendlichen bringen, dass man schnellschüssig sagt, ich würde mich dazwischen werfen. Manchmal ist es gar nicht das Klügste, sich dazwischen zu werfen, einfach so, und häufig verliert man den Mut in der konkreten Situation, wo man dann gefordert ist. Ich glaube, für solche Situationen ist es einfach wichtig, auch aus den Biografien zum Beispiel von Helfern zu sehen, dass das häufig mit Angst zu tun hat und mit guter Überlegung, dass man in solchen Situationen auch klug sein muss, auch für die Situation gewappnet sein muss. Und ich glaube, dass einfach diese Auseinandersetzung mit Menschen in ihrer Ambivalenz eine gute Schulungsmöglichkeit gibt für Situationen, in denen man gefordert ist.
Das ist so die theoretische Seite, jetzt die präventive Arbeit. Wo begegnen Sie denn dem Rechtsextremismus in seiner nackten Gestalt, in seiner konkreten Ausformung?
Also insbesondere ist uns das in letzter Zeit begegnet bei Projekten, in denen wir das Internet nutzen, weil das Internet ja auch ein Medium ist, in dem der Rechtsextremismus ganz ungefiltert an die Jugendlichen herankommen kann. Die Jugendlichen kennen vielfach auch einschlägige Websites, von denen viele Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere im Bereich Geschichte, auch noch gar nichts wissen. Da versuchen wir, die Lehrerinnen und Lehrer darauf vorzubereiten und damit bekannt zu machen, was sie da erwartet. Denn diese rechtsextremistischen Hassseiten, von denen ist man, wenn man ins Internet geht, immer nur wenige Mausklicks entfernt. Und da kann einem das regelmäßig begegnen. Und wir bekommen nun auch unsere ersten Droh-E-Mails mit eindeutigen rechtsextremistischen Inhalten. Also das, was wir machen, wird im Internet insbesondere da auch wahrgenommen und kriegt dann auch die dementsprechende Resonanz.
Herr Heil, haben Sie Belege dafür oder sind Sie der Meinung, dass Ihr Institut in der Auseinandersetzung mit rechten Tendenzen, mit rechten Bewegungen eine positive Rolle spielen kann?
Also ich glaube, wir können Beiträge zur Aufklärung leisten, insbesondere da, wo das also die Multiplikatoren, die Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Wir würden ganz gerne eine CD-ROM machen, in der wir solche rechtsextremistischen Sites etwa vorstellen. Ich glaube aber, dass es häufig zu kurz gegriffen ist, wenn man erwartete, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, mit dem Nationalsozialismus Jugendliche gleich immunisieren würde gegen Ausländerfeindlichkeit, rechtsextremistische Tendenzen und dergleichen. Für vieles, was man von dem Unterricht über den Holocaust erwartet, braucht man eigentlich den Umweg über Auschwitz nicht. Um zu wissen, dass man einen Türken nicht niederschlagen darf, hat Ulrich Habert mal etwas zugespitzt formuliert, müsste man über Auschwitz nicht Bescheid wissen. Und ich glaube, dass es wirklich auch für den Unterricht über dieses Themenfeld leichter wäre, wenn man ihn etwas von den zu großen Erwartungen befreien würde.
Matthias Heil war das, der Leiter der Forschungs- und Arbeitsstelle Erziehung nach bzw. über Auschwitz in Hamburg. Über 55